Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es unter anderem um die neuen Medikamente gegen Alzheimer. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Schwerhörigkeit kann für ältere Menschen eine massive Belastung im Alltag sein. Die starke Konzentration auf Töne, Geräusche und Sprache führt nicht selten zu Überreizungen, Nervosität oder Schlafstörungen. Viele Betroffene fühlen sich ausgegrenzt oder einsam. Für Menschen mit Demenz ist das Hörvermögen eine besonders wichtige Grundlage zur Informationsverarbeitung. Denn es ermöglicht die Teilnahme an sozialen Interaktionen und die Vermittlung von Emotionen. Der Ratgeber »Schlecht hören bei Demenz« versammelt Praxisberichte und liefert einen Überblick über Diagnose, Therapie und Alltagstipps. Informationen finden Sie unter www.medhoch2-verlag.de/hören.
In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den neuen Medikamenten gegen Alzheimer, die gerade für Schlagzeilen sorgen. Mit der Wirkungsweise, den Möglichkeiten und Grenzen. Wir sprechen aber auch über andere Therapieansätze. Schauen wir uns zunächst mal an, was wir im Moment an Medikamenten haben. Das sind vor allem Antidementiva, die an den Symptomen ansetzen. Saskia Weiß, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Es gibt seit vielen Jahren die sogenannten Antidementiva in der medikamentösen Behandlung von Demenzerkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Erkrankung. Die Antidementiva versuchen quasi, die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zu verbessern. Die sind inzwischen etabliert und erprobt, und wenn die frühzeitig im Krankheitsverlauf angewendet werden und sich die Nebenwirkungen in Grenzen halten, dann schaffen die es, dass sich die Symptome um ein Jahr ungefähr verzögern lassen, das Fortschreiten der Symptome, und damit auch, dass die Alltagsfähigkeiten erhalten bleiben für dieses Jahr. Die haben keine heilende Wirkung. Das heißt, die Symptome werden spätestens eben nach 9 bis 12 Monaten, merkt man das so, nehmen die Symptome zu, Alltagsfähigkeiten nehmen ab. Trotzdem werden die Medikamente in der Regel weitergegeben, um einfach nicht so einen ganz starken Abfall plötzlich zu haben.
Nebenwirkungen können sein Schwindel oder Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, manchmal Erbrechen.
Kommt auch immer auf die individuelle Person an, was derjenige an Vorerkrankungen hat, was die Person sonst an Medikamenten nehmen muss. Und manchmal sind diese Nebenwirkungen tatsächlich auch so stark, dass man an so einen Punkt kommt, wo man als Familie, als Betroffener, als Angehöriger gemeinsam abwägen muss, die Nebenwirkungen, könnten wir die in Kauf nehmen, weil der Nutzen auf der anderen Seite sehr hoch ist, oder steht das nicht in einem ausgewogenen Verhältnis? Das ist so was, was in der Beratung dann auch immer Thema ist.
Seit kurzem sind nun die neuen Wirkstoffe gegen Alzheimer von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zur Zulassung durch die Europäische Kommission empfohlen worden. Lecanemab, Handelsname Leqembi, und Donanemab, Handelsname Kisunla. Saskia Weiß erklärt den Unterschied zu den bisher erhältlichen Medikamenten.
Die vorhandenen Antidementiva versuchen eben, die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zu verbessern. Die setzen aber nicht an den Ursachen der Alzheimer-Erkrankung an. Eine der Hauptursachen, von der man ausgeht, sind ja diese Plaques, die sich im Gehirn bilden. Und die neuen Medikamente, Lecanemab und Donanemab, die jetzt kurz vor der Zulassung sozusagen sich befinden, die versuchen, diese Plaques aus dem Gehirn rauszubekommen, aufzulösen. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Medikamentengruppen. Also diese Medikamente wie Lecanemab und Donanemab, die wirken an einer der Ursachen einer Alzheimer-Erkrankung. Und die Antidementiva greifen diese Ursachen überhaupt nicht an. Die versuchen mit den Nervenzellen zu arbeiten, die noch da sind und die Signalübertragung zwischen diesen Nervenzellen so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.
Insofern setzt das Medikament wirklich an dem Wirkmechanismus der Demenz an. Das ist das Neue. Und es sind noch weitere Medikamente in der Pipeline, die zum Beispiel auch verhindern, dass sich diese Taufibrillen bilden, die ja ein weiterer Mechanismus bei der Demenz sind. Das heißt, wir sind jetzt in einer Ära, wo es Medikamente gibt, die halt wirklich da ansetzen, wo die Krankheit entsteht. Oder ich berichtige mich ein bisschen, da, wo man denkt, dass die Krankheit entsteht. Warum sage ich das? Weil nämlich halt die Mechanismen gut beschrieben sind, aber die Wirkung der Medikamente nicht so eindeutig ist, dass man sagen könnte, man hat jetzt das Ei des Kolumbus gefunden.
Das ist Professor Dr. René Thyrian. Der Diplompsychologe arbeitet am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE, in Greifswald. Übrigens ist manchmal zu lesen, dass jetzt Demenz geheilt werden könne. Das stimmt so nicht. Es geht um eine Form der Demenz, nämlich die Alzheimer-Demenz. Aber das ist immerhin die häufigste Form. Ist das nun der Durchbruch, um Alzheimer zu heilen?
Wir sind am Anfang eines Weges. Und ich selber ganz persönlich kann ja jetzt auch schon auf viele Jahre zurückblicken. Und es ist sehr positiv, dass wir jetzt überhaupt wieder über Medikamente und neue Entwicklungen am Medikamentenmarkt sprechen. Und es ist mindestens mal für Forschung und Wissenschaft ein Durchbruch. Das kann man so sagen. Aber für die erkrankten Personen, für die Angehörigen, ist es der Durchbruch noch nicht. Eben weil bis jetzt, wenn dann, nur eine ganz kleine Gruppe profitieren wird. Aber es ist der Anfang eines Weges. Und wir hoffen natürlich, dass durch diese Erkenntnisse und Entwicklungen und auch die Weiterentwicklung dieser beiden Medikamente, und da ist ja noch ganz viel mehr bei den Pharmafirmen auch in Entwicklung und in der Pipeline, dass sich dadurch für viele andere auch eine bessere medikamentöse Behandlung ergeben wird. Und wenn wir durch diese Entwicklung auch wieder noch mehr den Fokus und die Aufmerksamkeit auf das Thema Demenz bekommen, dann gelingt es uns vielleicht auch, eben diese anderen Punkte wie Prävention und nicht medikamentöse Therapiemöglichkeiten ebenfalls mehr in den Fokus zu rücken und da ebenfalls eine Verbesserung der Verfügbarkeit hinzubekommen.
Zu all dem kommen wir in der Sendung noch, bleiben aber zunächst mal bei Lecanemab und Donanemab. Stand der Dinge im Moment, Sommer 2025, wir wissen noch nicht, ob die Medikamente in Deutschland zugelassen und von den Krankenkassen refinanziert werden. Wer könnte überhaupt damit behandelt werden und was wären die Voraussetzungen?
Stand jetzt ist es so, dass man entweder eine leichte Demenz vom Alzheimer-Typ hat oder eine leichte kognitive Störung. Das ist sozusagen eine Hauptvoraussetzung. Und dann darf man nicht Träger des sogenannten APOE4-Gens sein. Warum nicht? Wenn man Träger dieses Gens ist, dann hat man ein höheres Risiko für Nebenwirkungen, und zwar Hirnschwellungen und Hirnblutungen. Die können bei der Verabreichung des Medikaments auftreten, sowohl bei Lecanemab als auch bei Donanemab. Und die Nebenwirkungen sind stärker, wenn man Träger dieses Gens ist. Und deshalb ist also bei Lecanemab schon ausgeschlossen, dass Träger dieses Gens Lecanemab bekommen werden. Und wir gehen im Moment davon aus, dass es bei Donanemab ähnlich aussehen wird. Das ist in den meisten Fällen, wo das auftritt, behandelbar und in einem sehr geringen Ausmaß. Aber es kann eben auch tatsächlich lebensbedrohlich sein, so dass man dann eben zu der Entscheidung gekommen ist, also Menschen, die dieses APOE4-Gen in sich tragen, können das Medikament nicht bekommen, weil das Risiko für die Nebenwirkungen den Nutzen nicht aufhängt.
Das ist eigentlich die Nebenwirkung, die am meisten Angst macht oder die halt auch am gefährlichsten ist. Durch diese Nebenwirkung ist halt auch die Behandlung momentan noch sehr schwer oder sehr aufwendig, weil diese Hirnschwellungen, haben mir zumindest Kollegen gesagt, kann man eigentlich gut in den Griff bekommen, wenn man halt eng monitoriert, das heißt entsprechende Bildgebung macht und sehr schnell reagiert. Das wiederum heißt hoher Aufwand bei der Therapie mit diesen Antikörpern. oder halt Ausschluss von Menschen, die halt dieses Risiko haben.
Wir haben es gehört. Beide Medikamente sind vorgesehen für Menschen am Beginn einer Alzheimer-Erkrankung. Das heißt für Menschen mit einer sogenannten leichten kognitiven Störung oder einer leichten Demenzerkrankung.
Das bedeutet, dass sich die Diagnostik mindestens mal in Deutschland sehr stark verändern und verbessern muss. Wir haben heute die Situation, dass viele Menschen gar keine Diagnose erhalten oder die Diagnosen sehr spät im Krankheitsverlauf gestellt werden. Wenn wir an diesem Punkt jetzt stehen bleiben, dann hat niemand etwas von den entwickelten Medikamenten, weil wir die Personen zu spät finden. Das heißt, wir müssen die Diagnostik verbessern im Sinne von, die Diagnostik muss früher erfolgen und sie muss natürlich sehr genau sein. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir aber mehrere Monate auf einen Facharzttermin warten, dann widerspricht das dieser Logik von sehr früher Diagnose. Und insofern gibt es viele Diskussionen so in der Fachwelt, wie kann man die Versorgungslandschaft sozusagen und das Gesundheitssystem so aufstellen, dass das funktioniert für diese neuen Medikamente, also dass wir eine frühe Diagnose bekommen.
Momentan ist es noch so, dass die Menschen beim Hausarzt oder die Menschen, die halt diagnostiziert werden in der Routineversorgung, meistens später diagnostiziert werden und das Fenster, in dem das Medikament wirken könnte, schon vorbei ist. Das heißt, man muss hingehen und früher Fälle identifizieren. Also man muss viel sensibler sein über krankhafte kognitive Veränderungen im Alter. Menschen müssten früher erkannt werden. Das kann man durch ein Screening machen. Screening ist aber ein nicht guter Begriff, weil Screening sagt immer, anlasslos muss man gucken, wie der kognitive Status bei jemandem ist. Das impliziert viele Probleme. Sie können nicht jeden 60-Jährigen zum Beispiel überprüfen, wie seine Kognition ist. Das ist aktuell in unserer Gesellschaft nicht möglich und wollen wir vielleicht auch gar nicht. Sondern es geht um die Identifizierung von Fällen. Und da müssen halt sich Fachgesellschaften, die Ärzte zum Beispiel, Gedanken machen, wie sie das erreichen können oder wollen und wer das letztendlich erreichen kann oder will und zu welchen Konditionen.
Fassen wir nochmal zusammen. Voraussetzung für die Medikamentengabe ist, dass ein Mensch am Beginn einer Alzheimer-Erkrankung stehen muss. Er oder sie darf Träger oder Trägerin von höchstens einer Kopie des APOE4-Gens sein. Das schließt etwa 20% der Menschen aus. Und es gibt noch andere Kriterien. Zum Beispiel dürfen die Patientinnen und Patienten keine Gerinnungshemmer nehmen. Das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen schätzt, dass momentan etwa 20.000 Menschen in Deutschland für die Behandlung in Frage kämen. Die Patientinnen und Patienten müssen alle 2 Wochen zur Infusion kommen und ein MRT vor der 5., 7. und 14. Dosis wird empfohlen, um rechtzeitig Hirnblutungen oder Schwellungen zu entdecken. Die Kosten sind noch unklar. In den USA sind es umgerechnet etwa 23.000 Euro pro Jahr. Für die Verabreichung wird mit einem höheren 4-stelligen Betrag gerechnet. Die einmaligen Kosten für die Diagnostik kommen hinzu. Also, wir haben im Moment ein sehr dynamisches Geschehen und es ist ein Meilenstein, dass es Medikamente gibt, die an der Ursache ansetzen. Aber, wie Frau Weiß schon sagte, dennoch sind wir erst am Anfang eines langen Weges.
Gleichzeitig muss man dann aber auch darüber diskutieren, was bieten wir den anderen Patientinnen und Patienten an? Ja, was bekommen die? Wenn die Diagnose früh stattfindet, dass die rechtzeitig auch die Personen, die jetzt Lecanemab oder Donanemab nicht bekommen können, dass die aber zum Beispiel mit Antidementiva versorgt werden, dass die rechtzeitig den Weg in die Beratung finden, dass alle auch von den nicht-medikamentösen Therapien profitieren können. Aber das muss natürlich zusammenspielen und auch besser zusammenspielen, als es das jetzt tut.
Meine Erwartung an die medikamentösen Therapien ist, dass sie halt breit verfügbar gemacht werden, bezahlbar sind und das Gesundheitssystem nicht in die Knie zwingen. Und dass dabei aber halt der Proporz gewahrt ist zu den anderen Therapien und anderen Versorgungsformen, damit halt der Großteil der Menschen, die nicht von den neuen Medikamenten profitieren werden, nicht hinten runterfallen.
zumindest sollten nicht-medikamentöse Therapien und Prävention gleichberechtigt neben den medikamentösen Alternativen stehen im Bereich der Demenzerkrankungen. Warum? Weil wir eben kein Medikament haben und auch in absehbarer Zeit nicht bekommen werden, was Demenzerkrankungen heilen kann oder tatsächlich stoppen kann. Und insofern können und dürfen wir uns eben nicht nur auf die Medikamente verlassen. Und es gibt ja seit vielen Jahren auch immer wieder Studien, die zeigen, dass die nicht-medikamentösen Therapien gleiche Effekte haben können für die erkrankten Personen wie die Medikamente.
Deshalb möchte ich in dieser Sendung auch noch einmal ins Gedächtnis rufen, was es alles neben Medikamenten gibt. Das sind eben sogenannte nicht-medikamentöse Therapien und später sprechen wir noch kurz über Prävention. Weitere Informationen finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de.
Nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten sollen im Grunde genommen die geistige Leistungsfähigkeit fördern, die sollen auch die Alltagsfähigkeiten fördern, die sollen möglichst Verhaltensauffälligkeiten abschwächen und vor allem das Wohlbefinden der erkrankten Person verbessern. Das ist im Grunde genommen ein bunter Blumenstrauß. Das sind Dinge, die uns vielleicht auch aus dem vorherigen Leben sehr bekannt sind, die auch über die Krankenkassen refinanziert sind. Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Und daneben gibt es dann aber viele weitere, wie zum Beispiel Gedächtnistraining gehört dazu. Es kann auch eine Verhaltenstherapie dazu gehören, Musiktherapie, andere künstlerische Ansätze. Alles, was rund sozusagen mit Bewegung zu tun hat, gehört dazu. Und für uns als Alzheimer-Gesellschaften gehört in diesem Bereich tatsächlich auch immer die Unterstützung und Entlastung der Angehörigen. Denn das Zusammenspiel zwischen den erkrankten Personen und den Angehörigen ist ja so eng, die sind so miteinander verwoben und aufeinander angewiesen, dass es eben enorm wichtig ist, dass die Angehörigen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, damit alles andere an zum Beispiel jetzt in dem Fall therapeutischen Möglichkeiten auch gut wirken kann bei den Betroffenen.
Saskia Weiß hofft, dass die Verfügbarkeit von Medikamenten langfristig nicht die Finanzierung von nicht-medikamentösen Therapien zurückdrängt, die schon im Moment nicht zufriedenstellend ist.
Bei den nicht-medikamentösen Therapien ist es so, dass wir seit vielen Jahren eben Studien haben, die deren Wirksamkeit auch in bestimmten Kombinationen sozusagen belegen. Und es ist leider aber bis heute nicht gelungen, da auch eine gewisse Regelfinanzierung dafür zu bekommen. Also abgesehen von Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, aber Musiktherapie, Kunsttherapie, diese Dinge leisten sich die Familien privat. Das kann man schon kritisieren. Denn ja, also wo macht man den Unterschied?
Um sich auf die Erkrankung einstellen zu können, um zu entscheiden, ob man Medikamente nehmen will, auch die neuen, wenn sie zu haben sind, um mit nicht-medikamentösen Therapien zu beginnen, für all das ist eine frühe Diagnose wichtig.
Je früher man halt ein Problem benennen kann, desto besser kann man darauf eingehen, desto besser kann man sein Leben planen. Je früher ich weiß, dass die kognitive Einschränkung, die ich habe, nicht nur altersbedingt ist, desto früher kann ich was machen. Dann kann ich direkt was gegen die Krankheit tun. Das heißt, ich kann gucken, welche Risikofaktoren finden sich denn bei mir überhaupt? Was kann ich denn dagegen machen? Es ist ja keine Einbahnstraße, wenn man eine kognitive Verschlechterung hat, dass man dann ab in die Demenz abrauscht, sondern man hat ja trotz allem die Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht, Cholesterin, Schwerhörigkeit, hatte ich schon Bewegung gesagt, Ernährung, soziale Stimulation. Man kann sein Leben ja überprüfen, ob da schon alles ausgereizt ist. Und da kann man ansetzen. Deswegen ist je früher, desto besser eigentlich immer das Motto schlechthin.
Bei den Testmöglichkeiten ist auch viel in Bewegung. So wird an Blutbiomarker-Tests geforscht, die die Diagnose verbessern und beschleunigen können. Frühe Diagnose bei keinen oder sehr wenigen Anzeichen, ja oder nein, das ist eine Diskussion, die die Alzheimer-Gesellschaften seit vielen Jahren führen.
Soll ich mich dann diagnostizieren lassen? Mit dem Risiko, dass alles, was da auch mit Stigmatisierung einhergeht, dann auch mir passieren kann. Ne? Vielleicht verliere ich meine Freunde, vielleicht verliere ich meinen Arbeitsplatz. Diese Dinge tauchen da auf und werfen große Fragezeichen. Und das sind alles sehr berechtigte natürlich Ängste und Dinge, die wir da diskutieren und auch überlegen, wie kann man dem sozusagen dann auch entgegenwirken. Und auf der anderen Seite, jede Medaille hat ja nun mal zwei Seiten, kann man eben in dieser frühen Diagnose auch eine große Chance sehen, weil eben die Menschen sehr viel früher den Weg in die Unterstützung, in die Entlastung und in die Begleitung finden können. Das sind so die beiden Pole, die da quasi diskutiert werden. Also man hat dann die Chance, Dinge, die einem wichtig sind, in einer Situation, in der man das wirklich auch noch kann, weil die kognitiven Leistungsfähigkeiten noch sehr gut sind, ne, trotz der Diagnose, Dinge zu regeln. Und nicht nur die ganzen rechtlichen und finanziellen Fragen spielen da eine Rolle, sondern es geht ganz konkret auch um die weitere Lebensplanung. Und das können so Dinge sein wie, diese Reise mache ich später mal, wenn ich in Rente bin oder so. Dieses Wenn sollte man vielleicht dann ein bisschen nach vorne ziehen, damit man dieses Erlebnis auch wirklich dann noch haben kann und auch genießen kann. Im Grunde genommen die komplette Lebensplanung, die da einmal neu durchdacht werden muss und das individuell. Es ist ja bei jedem anders.
Mal ganz praktisch, wohin gehe ich denn, wenn ich das Gefühl habe, dass meine geistige Leistungsfähigkeit schlechter wird? Professor Thyrian rät dazu, zunächst die Hausärztin oder den Hausarzt aufzusuchen.
Der wird gucken, gibt es vielleicht irgendwelche körperlichen Gründe, warum das so ist? Gibt es irgendwas, was in ihrem Leben gerade ist, warum sie besonders gestresst sind? Der guckt nach einer Depression. Also der sollte den Rundumblick haben auf ihren gesundheitlichen Zustand. Der kann dann hingehen und eine von diesen Tests machen, von diesen kognitiven Tests, ein Mini-Mental, ein MoCA, ein Uhrentest, ein Demtec, wie sie alle heißen, um zu gucken, erst eine Einschätzung zu kriegen, ist denn die Kognition beeinträchtigt. Wenn er dann keine andere Erklärung dafür hat, dann könnte er da hingehen und sagen, okay, ich schicke dich weiter in die Gedächtnisambulanz, also in die Spezialversorgung, zu den Spezialisten, die halt genau gucken können, ob das jetzt eine kognitive Beeinträchtigung ist, die pathologisch ist oder sogar eine Demenzform ist. Da muss man hingehen und in der Gedächtnisambulanz wird dann halt eine ausführliche neuropsychologische Diagnostik gemacht, also mehr Tests gemacht. Da wird geschaut, wie ihr Blut aussieht. Da wird halt im besten Fall eine Bildgebung gemacht und eine Liquorfunktion. Und aus dem wird dann halt diagnostiziert, ob da ein MCI, also eine milde kognitive Beeinträchtigung, oder halt auch sogar eine Demenz schon vorliegt.
Und wenn das der Fall sein sollte, kann ich nur dazu raten, bleiben Sie nicht alleine damit. Saskia Weiß.
Wichtig ist, dass man weiß, dass man die Demenzerkrankung und all das, was damit einhergeht, nicht alleine durchmachen muss. Nicht die betroffene Person alleine, nicht der oder die Angehörige alleine. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, es gibt Beratungsangebote, es gibt Entlastungsangebote für den Alltag, die sozusagen neben den medikamentösen oder nicht medikamentösen Behandlungen zur Verfügung stehen. Und je eher man sich traut, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, ich weiß, dass das oft ein großer Schritt ist und gar nicht so einfach, je eher man sich das traut, desto schneller findet man auch den Weg zu diesen Angeboten.
Den Kontakt des Alzheimer-Telefons, ein sehr fundiertes und dennoch niedrigschwelliges Angebot der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Dort können Sie übrigens auch anrufen, wenn Sie Fragen zu Medikamenten haben oder wenn Ihnen eine Therapie angeboten wird, zu der Sie Fragen haben.
Als Selbsthilfeorganisation sind wir keine medizinische Fachgesellschaft und es arbeiten bei uns auch keine Medizinerinnen und Mediziner. Aber wir sind eben gut vernetzt mit dem DZNE, aber zum Beispiel auch mit der Hirnstiftung, die selber dann wiederum auch ein Beratungsangebot haben, wo man auch mit dem Attest, was man bekommen hat, das den vorlegen kann und sich erläutern lassen kann, weil wir kennen ja alle so Atteste von Medizinerinnen und Medizinern. Die sind nicht immer leicht zu verstehen. An solche Stellen können wir dann verweisen und oder uns selber auch informieren. Und das passiert auch, ne? Also Gerade jetzt, ne, wo Donanemab zur Zulassung empfohlen wurde, in diesen Tagen gibt es einen regen Austausch mit den ärztlichen Fachgesellschaften, mit den Forscherinnen und Forschern, damit wir da uns auch selber auf den Stand bringen. Das ist ja auch ein Anspruch, den wir an uns selber haben.
Diese Sendung möchte einen Überblick darüber geben, was wir im Moment haben, um einer Demenz zu begegnen. Und deshalb will ich zum Schluss noch daran erinnern, dass Prävention ein sehr wichtiger Faktor ist. Es gibt dazu eine eigene Folge, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de setzen. Hier vor allem der Hinweis, Prävention endet nicht mit einer Diagnose.
Im Amerikanischen und im Englischen sagt man, what's good for your heart is good for your brain. Wenn man jetzt allerdings bereits schon eine Demenz haben sollte oder halt die Krankheit als solches sich im Hirn abzeichnet, ist das kein Grund, nichts zu tun, sondern auch da hat sich gezeigt, dass genau die gleichen Faktoren neben anderen halt noch dazu beitragen können, dass die Demenz nicht so schnell oder so schwer verläuft, wie sie es ohne wären. Das heißt, wenn eine leichte Demenz da ist, ist genauso körperliche Bewegung, Ernährung, die üblichen Sachen für eine gesunde Lebensweise kann man immer oder sollte man immer im Rahmen der Möglichkeiten ausführen, um halt die Krankheit zu beeinflussen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Sendung ist eine Momentaufnahme, die uns aber wichtig war. Denn es schwirrt so viel durch die Medien und wir wollten das gerne mal für Sie einordnen. Weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss noch eine Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 379 14. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de.